Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Als vor ein paar Jahrzehnten viele Frauen aufbegehrt haben gegen die Übermacht der Männer, da war wirklich unvorstellbar, dass wir auch im Jahr 2021 noch über die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern diskutieren würden. Aber offensichtlich lässt sich das Patriarchat dann doch nicht so einfach stürzen. Steckt es uns vielleicht doch in den Genen? Ein Evolutionsbiologe und ein Kulturwissenschaftler, die haben sich auf die Suche nach den Ursprüngen dieser Ungleichheit begeben. Der Primatenforscher Karel van Schaik und der Historiker und Literaturwissenschaftler Kai Michel. Und weil die beiden es gründlich machen, fangen sie wirklich ganz vorne an, nämlich bei Adam und Eva. Und sie versprechen uns nicht weniger als die Wahrheit über Eva, so heißt das Buch. Und beide, Kai Michel und Karel van Schaik, sind zu Gast in der Lesart. Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Herr van Schaik, bevor wir zu dieser Wahrheit über Eva kommen, hatten Sie beide keine Angst, dass Sie mit diesem Buch als typische Mansplainer ausgelacht werden? Also zwei Männer, die nochmal in einem ganz dicken Buch aufschreiben, was Frauen eh längst wissen?
Ja, und da kommt noch dazu, dass wir beide alt und grau sind. Oder vielleicht spreche ich nur für mich im Moment. Aber die Wahrheit über Eva ist ja eigentlich, dass wir die Lüge über Eva aus der Welt schaffen möchten. Und das Buch hat alles zu tun mit Verhältnissen zwischen den Geschlechtern. Und die Lüge ist von den Männern in die Welt gesetzt. Also haben wir doch eine Verantwortung als Männer, das auch wieder zurechtzumachen.
Okay, jetzt bringen Sie uns also die Wahrheit über Eva. Wir kennen alle diesen Mythos von der schwachen Frau, die sich verführen lässt, die von der verbotenen Frucht isst und damit die Menschheit ins Unglück stürzt. Alles gelogen, schreiben Sie jetzt. Herr Michel, was ist denn die Wahrheit über Eva?
Ich glaube, dieser Wahrheitsbegriff ist wichtig, dass man versteht, wie Karel eben schon sagte, es geht uns wirklich darum, die Lügen über Eva aus der Welt zu räumen. Wir wollen keine neuen Wahrheiten verkünden, sondern eben zeigen, es ist weder die Biologie noch Gott gewesen, der die Frauen zum zweiten Geschlecht verdammt hat, sondern das ist eine kulturelle Verirrung gewesen, dass 99% der Menschheitsgeschichte Gleichberechtigung kein Problem gewesen ist, dass auch starke Frauen eigentlich das Erfolgsgeheimnis unserer Spezies gewesen sind. Das ist eigentlich, wenn man es auf Wahrheit über Eva fokussieren wollte, unsere Wahrheit.
Wenn wir diese biblische Eva uns nochmal angucken, hatte ich bei Ihnen den Eindruck, man könnte sie sogar genau andersrum lesen, nämlich als das starke Geschlecht, weil sie sich überhaupt nicht von so kleinlichen Verboten irgendeiner höheren Autorität beeindrucken lässt.
Da haben Sie völlig recht. Das ist ja eigentlich auch ein Kompliment, dass Eva dort als Protagonistin auftritt. Und das ist ja auch eigentlich sehr typisch für die längste Zeit der Menschheitsgeschichte. Eva gibt nichts darauf, was ihr irgendwelche Autoritäten verordnen. Sie überlegt selbst, sie kommt dann zu ihrem eigenen Urteil, fragt auch nicht ihren Mann um Erlaubnis, sondern greift nach dieser Frucht und teilt sie dann. Und insofern steht das eigentlich für die starke Position der Frauen, die sie die längste Zeit der Menschheitsgeschichte innegehabt haben.
Das Spannende an dem Buch ist jetzt ja wirklich dieses Interdisziplinäre, also der Historiker und der Affenforscher, dieses Verbinden von kulturwissenschaftlichem Blick und evolutionsbiologischem Blick. Und deshalb schreiben sie ja auch über zwei Evas, also diese biblische, die wir gerade genannt haben, aber auch über die biologische Eva. Karel van Schaik, wen meinen Sie, wenn Sie von der biologischen Eva schreiben?
Ja, sie hat niemand gesehen und sie hat es wahrscheinlich auch nicht gegeben. Ist eine Rekonstruktion natürlich. Aber anstatt 6000 Jahre alt, wie in der Bibel steht, ist die Menschheit irgendwo zwischen 2 Millionen und 300.000 Jahre alt, je nachdem, wo man sagt, jetzt fangen wir an, über Menschen zu reden. Und wie Kai schon gesagt hat, bevor dieses Patriarchat entstanden ist, vor ungefähr 5000 Jahren, gab es ein ganz anderes Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Es gab Teamwork, es gab Teilen, es gab einander unterstützen und helfen, auch bei der Kinderaufzucht und so weiter. Also eine ganz andere Eva als später rekonstruiert ist. Eigentlich noch nicht so wie in Genesis, aber sicher, als wie man sie später gesehen hat.
Also wie war das Geschlechterverhältnis zur Zeit des Jagens und Sammelns? Wie haben denn die Steinzeitfrauen die Männer in Schach gehalten?
Ja, es stimmt, dass die Männer natürlich stärker waren. Aber die Frauen hatten auch so ihre Waffen. Aber das Wichtigste war, sie waren ökonomisch mehr oder weniger gegenseitig abhängig. Also die Frauen haben im Durchschnitt gesammelt, die Männer im Durchschnitt gejagt, aber auch vieles gemeinsam gemacht. Das bedeutet, dass der eine konnte nicht ohne die andere und umgekehrt. Da kommt noch dazu, die waren noch nicht angesiedelt. Also beide Geschlechter konnten noch mit ihrer Familie in Kontakt bleiben und das bedeutet auch, dass die Frauen nicht isoliert waren und von ihren Ehemännern und deren männlichen Verwandten, wie später, dominiert werden konnten.
Es gibt da so ein paar Wegmarken in der Menschheitsgeschichte, die auch in anderen Büchern immer wieder so als zentrale Punkte für die Entstehung von Ungleichheit genannt werden, wie zum Beispiel das Sesshaftwerden, das Erfinden von Ackerbau und auch diese Erfindung von Privateigentum, die ja überhaupt erst durch beides möglich wird, ist auch bei Ihnen ganz zentral. Warum geht die Erfindung des Privateigentums so zulasten ausgerechnet der Frauen?
Wenn man sich ansiedelt und die Ackerbau wird produktiv, und das kommt erst viel später, wenn es auch zum Beispiel Metallwerkzeuge gibt und so weiter, dann gibt es da große Begehrlichkeiten. Da gibt es gutes Land, da gibt es Vorräte, da gibt es gute Häuser wahrscheinlich, und die muss man verteidigen. Die Verteidigung geht durch Männerallianzen, und die Männer, die müssen sich gegenseitig total blind vertrauen können. Das bedeutet, es entwickeln sich Clans von verwandten Männern. Das bedeutet erstmal als erster Schritt, dass die Frauen irgendwo anders herkommen müssen. Als zweiter Schritt sehen wir dann, dass das Land auch Privateigentum wird und nicht mehr Kommunaleigentum. Die Vorräte und die Häuser werden Privateigentum. Dann entstehen also Arm und Reich. Und dann entsteht eine soziale Ungleichheit. Das führt zu Polygamie, das führt zu Vererbung an Söhne. Und da sind wir beim Patriarchat, dass die ganze Gesellschaft so organisiert wird, dass die reichen, mächtigen Herren und ihre Söhne alle Macht bekommen. Die Frauen sind ja sowieso, die kommen irgendwo anders her, die werden gekauft, könnte man sagen. Das bedeutet, dass sie sich in ein Gefüge einfügen müssen, das völlig männerdominiert ist. Und so ist die männliche Vorherrschaft entstanden, also mit Privateigentum und Vererbung.
Das Faszinierende daran ist auch, dass dieser Prozess damit einhergeht, dass die Frauen vereinzelt werden. Sie kommen in fremde Familien, sind dort erstmal isoliert, müssen arbeiten, müssen Kinder zur Welt bringen. Und was dort geschieht, ist, sie verlieren ihre alten Netzwerke, ihre alten Allianzen. Und das schwächt sie natürlich. Und das ist so eine der Sachen, die ganz wichtig ist, auch in unserem Buch, dass wir zeigen, wie wichtig Frauenallianzen, Frauennetzwerke sind für die starke Position der Frauen.
Sie galoppieren in ihren 700 Seiten durch 2 Millionen Jahre, muss man sagen. Deswegen springen wir jetzt auch mal ganz gewaltig, nämlich wenn zu diesen Prozessen jetzt noch doch wieder die Religion, Stichwort Eva, dazukommt und insbesondere die christliche Religion und die katholische Kirche, die dann entsteht. Denn was die Frauen damals auch so unabhängig machte, war, habe ich den Eindruck, dass damals diese Idee der lebenslangen monogamen Ehe noch überhaupt nicht erfunden war, Herr Michel. Warum stellt sich die als so ein Gefängnis für Frauen heraus?
Weil sie die Frau an einen einzigen Mann bindet, weil es auch die meiste Zeit einfach eine Alibi-Monogamie war. Das Ideal der ewigen absoluten Treue galt nur für die Frauen. Für die Männer war es sowieso auch gerade, dann kommt dieser ganze griechische Einfluss hinzu, gang und gäbe, dass sie Geliebte hatten und dergleichen mehr. Und das Besondere mit der Religion ist eben, dass das Patriarchat schon viel älter ist, aber durch die Religion und vor allem durch den Monotheismus erhält das Patriarchat den göttlichen Segen. Dann ist die Welt so eingerichtet und sei es nur als Strafe für Evas Vergehen. Und das passiert dann im Christentum, weil dann diese religiöse Unterordnung der Frau und die Legitimation dafür verschmilzt mit der griechischen Philosophie, die in das Christentum einfließt. Aristoteles und dergleichen haben ja gesagt, die Frau, das ist eigentlich ein Mängelwesen, ein minderwertiger Mann. Das kommt zusammen auch mit der frühen Naturwissenschaft, Medizin. Und damit wird dann das, was wir so die patriarchale Matrix werden komplett. Und dann schließt sich der Kreis, weil die Frauen endgültig den Männern untertan sind. Und wie es bei Paulus heißt, der Mann ist einfach das Haupt der Frau.
Und so wirkt dann auch die Kirche und die Religion damit. Eine klare Erkenntnis in Ihrem Buch ist ja, dass die Ungleichheit also weder naturbedingt noch wirklich göttlich gewollt ist, weder rein biologisch noch rein kulturell begründet. Das Spannende an Ihrem Buch, auch das habe ich schon gesagt, ist ja wirklich, wie Sie die verschiedenen Disziplinen verbinden. Und das machen Sie nicht zum ersten Mal. Sie haben schon mal ein gemeinsames Buch geschrieben über die Bibel als Tagebuch der Menschheit. Wie arbeiten Sie da zusammen? Schreibt da der Biologe die Biologie-Themen und der Kulturwissenschaftler die Kulturthemen oder bewusst andersrum? Ich habe am Tonfall nicht erkannt, wer was schreibt.
Nein, das Schreiben ist meine Sache, weil es ja auf Deutsch geschieht und Karel lange in den USA gelebt hat, von Hause aus Niederländer ist. Insofern ist es eigentlich, und das ist das Schöne, es ist ein ständiger Dialog. Also wir treffen uns und haben vorher das Thema verabredet, diskutieren das, bringen unsere Sichtweisen rein, sind beide, auch beim Bibelbuch, fühlten wir uns die ganze Zeit wie auf Schatzsuche. Also wir waren einfach neugierig und haben diese ganzen Sachen diskutiert. Und insofern habe ich dann eine erste Version geschrieben, die Karel kommentiert hat, dann haben wir wieder diskutiert und so ging das immer weiter hin und her. Also insofern ist dieses Buch ein ständiger Dialog und das ist es auch, was uns eigentlich am Herzen liegt für die Leser. Also wir wollen nur das Wissen, das wir zusammen ausgegraben haben, den Lesern zur Verfügung stellen und sie jetzt nicht mit unseren Wahrheiten vor den Kopf stoßen, sondern sie zu diesem Dialog einladen.
Waren Sie sich da immer gleich einig? Also jetzt insbesondere, Herr van Schaik, ich beobachte in der Gegenwart, wenn konservativ argumentiert wird, der Feminismus sei irgendwie zu weit gegangen, dann wird gerne mit Natur und Evolution argumentiert. Sie sind jetzt Evolutionsbiologe. Waren Sie sich trotzdem auch gleich einig? Nee, evolutionär lässt sich die Ungleichheit nicht begründen?
Genau, also das ist ein gegenseitiges Lernprozess natürlich. Die Biologen sind, könnte man sagen, durch ihre Ausbildung dazu geneigt, überall Gene zu sehen und die Kultur einfach zu vernachlässigen. Ich hatte das Glück, dass als Primatenforscher ist man schon ein bisschen näher bei Menschen dran und muss man auch bei Primaten mit Kultur rechnen und all diese Einflüsse mit einbeziehen. Aber ja, man hat die Neigung, aber da kommt der Dialog. Und dann merkt man, wenn man sich gegenseitig vertraut und weiß, dass man beide auf die Suche ist und nicht irgendwie eine Debatte gewinnen möchte oder sowas, dass in diesem Dialog entsteht dann etwas ganz Spannendes. Nämlich, wir sehen, die Kultur alleine kann es nicht erklären. Die Biologie alleine kann es nicht erklären. Es ist nur die Interaktion zwischen den zwei. Und das ist genau das Spannende an unserer Zusammenarbeit, dass wir beide versuchen, eine so gut mögliche Erklärung herzustellen. Und egal, wo wir landen, wir schauen einfach, wo die Fakten, wo die uns hinführen.
Es ist auch schon deutlich geworden, was Sie vorhin gesagt haben, 99% der Menschheitsgeschichte sind ohne diese Ungleichheit ausgekommen. Am Ende frage ich mich, wann das so eine junge Sache ist, so eine junge Erfindung, dann müsste sie sich doch eigentlich auch wieder gut abschütteln und überwinden lassen. Warum tun wir uns als ach so aufgeklärte Menschen so schwer, auch nur die gleiche Geschlechtergerechtigkeit wie Steinzeitmenschen hinzubekommen?
Also das war etwas, was mich bei der Arbeit auch am meisten verblüfft hat, weil man sonst eigentlich denkt, Kultur ist veränderbar, ganz klar, das ist sie. Aber wir haben auch festgestellt, eigentlich ist die Kultur das, was uns Probleme bereitet. Also sie ist viel hartnäckiger. Die Biologie öffnet ein riesiges Spektrum an Möglichkeiten. Wir sind dort extrem flexibel. Aber wir sehen es ja auch im Alltag, also wie man isst, was man essen darf, wie man sich verhalten soll. All diese Sachen, die wir einmal gelernt haben. Und das ist ja das, was wir zweite Natur nennen. Das ist uns so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass es uns extrem schwer fällt, das zu lösen. Aber wie Sie eben sagten, 99% der Menschheitsgeschichte war Gleichberechtigung kein Problem, auch nicht für die Männer. Also insofern, warum soll es das heute sein? Und wenn wir uns dieser Prozesse bewusst werden, was dort schiefgelaufen ist, fällt es natürlich viel einfacher, die heutige Kultur zu verändern.
Der Blick in die Vergangenheit zeigt ja auch, Sie haben vorhin schon ein paar Faktoren genannt, weibliche Allianzen sind ganz wichtig, ökonomische Selbstständigkeit und sexuelle Autonomie. Wären das Ratschläge für heute?
Absolut. Und eigentlich könnte man sagen, uns wird ja häufig gefragt, ja, wieso brauchen wir das Buch überhaupt noch? Denn es stimmt schon, dass in, sagen wir mal, Nordwesteuropa eigentlich die Reise fast zu Ende ist, nicht? Wir fast die Gleichheit erreicht haben, erzielt haben. Aber es gibt immer noch verborgene Elemente, zum Beispiel in der Medizin oder auch im Beruflichen, in der Entlohnung und so weiter. Also wir sind noch nicht ganz da und dieses Wissen jetzt, dass es nicht biologisch ist, dass es nicht göttlich verordnet ist. Das kann uns helfen, um wirklich die ganze Sache zu Ende zu denken und endgültig die echte Chancengleichheit und Gerechtigkeit zu erreichen.
Das sagt Karel van Schaik. Er hat zusammen mit Kai Michel das Buch geschrieben, Die Wahrheit über Eva, die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern. Das sind 700 Seiten, die kosten 26 Euro und sind bei Rowohlt erschienen. Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch.
Wir danken Ihnen.